Und so habe ich dann einfach halt immer auch gemeinsam mit anderen Eltern Bürgerinitiative gemacht. Da ging es damals hauptsächlich um das Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit Behinderung. Zeitgleich eben auch den Staat auf dieses Recht geklagt. So eine Gesamtkampagne zu fahren, die Medien da hereinzuziehen, sagen, okay, schaut mal, das ist Unrecht, da müsst ihr uns unterstützen und so. Da kann man, glaube ich, als Elternteil echt oft mehr erreichen, als wenn man das vielleicht beruflich macht oder als Politikerin oder so. Und die Initiativen, die wir da jetzt setzen, auch mit Inklusion Österreich, die sind eh voll mein Ding und da kann ich diese Kampfbereitschaft sehr gut ausleben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Ich bin Valerie und ich spreche heute mit Karin. Sie ist Gründerin vom Verein Inklusion Österreich und selbst auch pflegende Mutter. Für ihren Sohn hat sie damals vermeintlich ihren Traum aufgegeben, in die Politik zu gehen und ist am Ende aber zu einer starken Kämpferin für Inklusion geworden. Und sie geht einen mutigen Weg, um sich weiterzubilden und Neues zu lernen und studiert. Aktuell beschäftigt sie das Thema Pubertät ihres Sohnes mit Behinderung sehr. Was sie gelernt hat und an andere weitergeben kann, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Karin, einen schönen guten Tag. Schön, dich zu hören.
Hallo.
Wir hören uns online und machen unser Gespräch online. Wo bist du gerade und was hast du bis jetzt heute im Tag erlebt?
Also ich sitze jetzt gerade zu Hause im Wohnzimmer am Boden und lehne mich an der Couch an. Und ja, es war ein bisschen stressig, weil ich war vorher in einer Seniorenresidenz, wo ich gerade ein Praktikum mache für das Psychotherapiestudium und habe jetzt da eigentlich einen lustigen Vormittag gehabt, weil wir haben Taschen genäht und es läuft dann so ab, dass ich nähe und irgendjemand das Pedal drückt und ich da einfach die Leute unterstütze und daneben führen wir Gespräche. Und ja, das ist heute, weil Donnerstag ist, da mache ich das bis zum Mittag, noch eine Zeit lang. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe ganz schnell was super Ungesundes gegessen und meine Cola-Sucht gestillt. Und ja, jetzt sitze ich da im Wohnzimmer und ist eigentlich super gemütlich.
Du hast viele Hüte auf und bist ein Tausendsassa. Wie läuft denn bei dir so eine typische Woche ab? Oder gibt es so Rituale, die du in einer Woche hast?
Nein, es gibt keine Rituale. Leider hätte ich urgerne, zum Beispiel Sport. Schaffe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, die Wochen sind ziemlich unterschiedlich. Also dieses Praktikum, das reißt mich jetzt ein bisschen raus, weil das Dienstag und Donnerstag ist. Unbezahltes Praktikum. Und das genieße ich auch, weil das ja so eine schöne Struktur ist. Ich da hingehe, mein Ding mache, wieder rausgehe und nicht viel nachdenken muss. Aber alle anderen Dinge sind eher so Sachen, wo was zu organisieren ist. Oder eben jetzt im Moment steht im Vordergrund dieser Verein Inklusion Österreich, den ich gerade gegründet habe im Dezember gemeinsam mit anderen Frauen. Da geht es eben um die Rechte Teilhabe von Kindern mit Behinderung. Und da bin ich jetzt da gerade dabei, Geld aufzutreiben, damit das nicht ganz schnell wieder ein Ende hat. Also Gelder, um das zu finanzieren, dann verschiedene politische Termine, einfach Lobbyingarbeit, zu schauen, dass Dinge, die im Regierungsprogramm stehen, umgesetzt werden, früher als später und auch ganz Gespräche mit Eltern, die betroffen sind, die etwas brauchen, die sich vielleicht noch nicht so gut auskennen wie ich, weil ich ja, mein Sohn ist schon 16 und da hat man ja schon ein paar Jahre Erfahrung. Und ja, das steht gerade im Vordergrund und das taugt mir total. Da es gibt auch viel Energie, auch wenn es vielleicht manchmal anstrengend ist, aber das erscheint mir eine sehr sinnvolle Sache. Und ja, da versuche ich jetzt gerade eben alles ein bisschen voranzutreiben.
Wie kann man sich so ein bisschen deinen Werdegang vorstellen, wenn du sagst, du machst jetzt unbezahltes Praktikum? Bist du berufstätig? Welche Ausbildung hast du gemacht? Wie ist dein Leben sozusagen bis jetzt verlaufen?
Naja, also es ist auf jeden Fall viel zu schnell vergangen. Und nein, also ich habe echt immer schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich komme eigentlich aus dem Kunst- und Kulturmanagement, bin irgendwann von Graz nach Wien gegangen und habe dort in dem Bereich weitergearbeitet. Und habe dann relativ spät eben meinen Partner kennengelernt und dann ist ziemlich bald, da war ich knapp 35, der Anton zur Welt gekommen. Und dann war relativ schnell klar, dass ich jetzt so in den Beruf nicht mehr zurückgehen kann. Und da ist es mir eigentlich passiert, dadurch, dass ich mich mit Toxoplasmose angesteckt habe in der Schwangerschaft und der Anton aufgrund dessen eben eine Behinderung hat, und vor allem eben Epilepsie hat, da ist man dann total geflasht, weil das ist ja, jeder Anfall ist so ein kleiner, man ist ständig im Alert-Modus, weil man weiß ja nicht, wann der nächste kommt. Und da habe ich dann auch echt Schwierigkeiten gehabt, das auch an jemand anderen abzugeben, auch an meinen Mann, ganz ehrlich. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich einfach bei ihm geblieben bin und einfach noch, nur noch halbtags verschiedenste Jobs gemacht habe, immer eigentlich im Inklusionsbereich, muss ich dazu sagen. Auch mal ein Wohnprojekt, ein inklusives und so, aber immer eigentlich so ein bisschen nicht halbherzig, aber schon meine Hauptaufmerksamkeit hat sich auf den Anton gerichtet, so heißt er. Und mein Mann war dann der, der tatsächlich, weil er selbstständig ist, sich da ganz gut verwirklichen konnte, weil ich ihm ja dadurch auch den Rücken freigehalten habe. Andererseits hat er die Verantwortung, die Familie quasi wirtschaftlich zu versorgen. Und ich bin dadurch echt in so eine Rolle gerutscht, in der ich nie sein wollte. Will ich auch jetzt niemandem empfehlen, aber diese Epilepsie, die hat mir urviel Angst gemacht und da hatte ich auch echt das Gefühl, ich kann das niemandem zutrauen oder zumuten auch. Und dieses Feedback habe ich ja auch ganz oft bekommen. Also da kriegt man ja nicht einfach so ein Kindermädchen, sondern die sagen dann, was, nein, das packe ich nicht und das traue ich mir nicht zu und so. Und ja, ich habe auch selber echt bei jedem Anfall eigentlich Angst gehabt. Das hat sich ganz, ganz lange nicht geändert und da bin ich dann halt einfach immer wieder zur Therapie gegangen und habe dann auch ganz viele andere Sachen gemacht, die mir gut getan haben, jetzt auch also körperlich-therapeutische Arbeit. Und dann hat mich das alles so interessiert, dass ich immer gleich die Ausbildungen gemacht habe. Das war dann so mein Weg, ein bisschen von zu Hause auch rauszukommen und meinen Geist ein bisschen zu fordern und anzustrengen und habe dann alle möglichen Ausbildungen gemacht und auch immer eigentlich gearbeitet dann als Greenberg-Praktikerin und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Aber es war irgendwie immer klar, okay, das ist jetzt nichts, was ich ewig machen möchte oder wo total mein Herzblut drinnen liegt und so. Und das war halt dann irgendwann, als der Anton in die Schule gekommen ist, hat sich dann herausgestellt, dass es da so große Missstände gibt und so krasse Ungerechtigkeiten, was das Lernen für Kinder mit Behinderung betrifft, dass sie so ausgeschlossen sind in vielen Teilen. Und das hat mich natürlich interessiert, so Ungerechtigkeiten halte ich überhaupt nicht aus. Und so hat dann eigentlich dieses aktionistische Arbeiten begonnen, dieses ehrenamtliche für etwas kämpfen, ja.
Genau, und du hast ja eigentlich, du hast schon auch gesagt, du hast es dir praktisch eigentlich gar nicht ausgesucht, andere Wünsche gehabt. Was wäre denn dein Traumberufsleben verlaufen, das du aussuchen könntest?
Also, ehrlich gesagt, war es immer ein ganz großes Problem, ich habe immer die Krise gehabt und andere Leute total bewundert, wenn die halt so wussten, was sie machen wollen. Ja, ich will Medizin studieren oder ich will dies oder jenes. Und für mich war das irgendwie nie so klar, weil ich glaube, ich kann einfach viele Sachen, mich kann man irgendwie überall hinstellen und dann mache ich das. Es war immer klar, dass es irgendwas sein muss, was mit Menschen zu tun hat, weil ich einfach die Geschichten der Menschen gern mag, weil ich einfach Menschen gern mag. Und dieses Politische hat mich halt immer total fasziniert und das ist auch in unserer Familie, also wir haben, das war immer ein großes Thema, also ich bin einfach eine politische Person und das hätte mir schon sehr gut gefallen, also tatsächlich in die Politik zu gehen. Und das habe ich aber auch wirklich für meinen Sohn mehr oder weniger aufgegeben, weil da gab es einfach eine Zeit, wo das möglich gewesen wäre. Und da habe ich dann quasi einen Rückzieher gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, das geht alles gar nicht. Wie soll ich das mit der Pflege von meinem Sohn in Einklang bringen? Und das geht sicher nicht. Ja. Und das war mir damals nicht so bewusst, dass mich das sehr lange einfach, ja, dass mir das einfach sehr leid tun wird, so sehr, und ich da dem sehr nachtrauern werde. Ja. Und mit diesen vielen ehrenamtlichen Geschichten habe ich aber dann im Laufe der Zeit schon gemerkt, man kann eigentlich so als Elterninitiative oder auch als Privatperson auch Unrecht aufzeigen und eigentlich ziemlich viel bewirken, wenn man da dran bleibt, oft vielleicht sogar sehr mehr als eine Politikerin, die an etwas gebunden ist und nicht unbedingt Entscheidungen treffen kann, wenn sie oder er nicht mehr in einer bestimmten Position ist. Und so habe ich dann einfach halt immer auch gemeinsam mit anderen Eltern Bürgerinitiative gemacht und da ging es damals hauptsächlich um das Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit Behinderung. Und dann zeitgleich eben auch den Staat auf dieses Recht geklagt. Irgendwie das, so eine Gesamtkampagne zu fahren, das ist immer eine gute Idee. Das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit. Und einfach die Medien irgendwie da hereinzuziehen und zu sagen, okay, schaut mal, das ist Unrecht, da müsst ihr uns unterstützen und so. Da kann man, glaube ich, als Elternteil echt oft mehr erreichen als wenn man das vielleicht beruflich macht oder als Politikerin oder so. Und es ist uns dann auch gelungen und dieses Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr ist dann anhand meines Sohnes quasi, also ist durch alle Instanzen gegangen und zum Schluss ist dann auch die Klage geglückt und er ist jetzt quasi ein Präzedenzfall. Und also wenn jetzt jemand ansucht um ein 11. oder 12. Schuljahr für sein Kind oder ihr Kind mit Behinderung, also mit einem SPF, sonderpädagogischer Förderbedarf, die Eltern wissen, was das ist, dann darf das nicht abgelehnt werden. Ja. Und das ist jetzt, da war eben der Anton der Erste, dem das jetzt rechtlich zugesprochen worden ist. Und es wird hoffentlich heuer oder im nächsten Jahr spätestens auch umgesetzt. Das müsste eigentlich nur ein Satz rausgestrichen werden aus dem Schulunterrichtsgesetz. Steht jetzt auf jeden Fall im Regierungsprogramm.
Das heißt, was erwartet uns da als nächste Schritte so als Gesellschaft? Aktuell muss man sozusagen noch aktiv dafür kämpfen, dass man es bekommt. Und euer Ziel wäre aber, dass es automatisiert passiert, dass alle Kinder ein Recht haben auf 11. und 12. Schuljahr?
Ja, voll, weil dieses ständige Bitten und Betteln, dass das Kind quasi überhaupt in die Schule gehen darf oder nicht schon nach 2 Stunden abgeholt werden muss und auch bei Ausflügen mitfahren darf oder vielleicht auch mit einer Assistenz einen öffentlichen Schulweg zurücklegen kann, das muss einfach aufhören, weil es einfach total anstrengend ist, muss man ehrlich sagen, ein Kind mit Behinderung zu haben und man sowieso erschöpft ist schon vom Zusammenleben teilweise. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Eltern, vor allem in den letzten Jahren mit Migrationshintergrund, die Sprache nicht haben, die nicht wissen, was sie überhaupt ansuchen oder bitten können. Das wird ihnen ja auch nicht am Tablett serviert, sondern das wird ja ganz schön und brav geheim gehalten. Nicht geheim gehalten, aber es wird nicht Werbung dafür gemacht, weil man natürlich die Haltung ja die ist, dass das eh nichts bringt quasi. Und deshalb ist es halt urwichtig, dass das ein Recht ist, das verankert ist im Gesetz und einfach so ist, ja, dass die dann die Schule sagt, na, das sind eh 12 Jahre und so weiter. Ich meine, das ist eh das Mindeste. An und für sich würden die Kinder ja längere Zeit brauchen und es steht ihnen auch zu. Ja. Also das ist mir total wichtig, da auch Sprachrohr zu sein für andere Eltern, die einfach vielleicht nicht die Energie haben, da so zu kämpfen.
Das heißt, mit Inklusion Österreich, mit dem Verein, den du ja eben mitgegründet hast, da seid ihr so eine Art Dachorganisation auch für andere Vereine, die Eltern gegründet haben. Was macht ihr konkret und wie helft ihr weiter?
Ja, das wäre das Ziel. Wir haben uns erst gegründet im Dezember und haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel gearbeitet, bevor wir überhaupt quasi mal von der Vereinspolizei jetzt die Legitimation quasi hatten, weil es in Österreich ja nicht von heute auf morgen geht, sondern es hat jetzt 3 Monate gedauert. Und wir sehen uns oder möchten uns sehen als Dachorganisation aller Elterninitiativen, die es gibt, weil es einfach echt frustrierend ist zu sehen, in allen Bundesländern gibt es extrem viele Elterninitiativen, die sich für die Rechte ihrer Kinder mit Behinderung einsetzen und immer wieder fangen sie von vorne an. Und die meisten wollen eigentlich das Gleiche, nämlich dass ihre Kinder einfach teilhaben können am schulischen und am gesellschaftlichen Leben. Und es ist einfach sinnvoll, das zu bündeln. Also das heißt, wir möchten ganz gern, dass wir brauchen natürlich die Eltern mit ihren Geschichten und Inklusion. Österreich möchte aber auch gern was zurückgehen, indem es das Sprachrohr in die Politik ist und auch wirklich laut aufschreien kann, was viele andere Organisationen nicht können, die auch eventuell finanziert werden von öffentlicher Hand. Aber wir wollen unsere Gelder durch Mitgliedschaften und durch private UnterstützerInnen bekommen und um somit einfach auch unabhängig zu bleiben. Aber was wir wollen, ist diese vielen Initiativen bündeln, um da einfach wirklich eine wahrnehmbare Größe zu sein und einfach zu sagen, hey Leute, so geht's nicht. Und mir persönlich ist einfach in so vielen Lobbying-Gesprächen mit PolitikerInnen aufgefallen, dass einfach nach wie vor die Haltung eine ist, die überhaupt nicht in Richtung Inklusion geht. Zum Beispiel hat mir mal jemand gesagt, was wollen Sie denn ein 11. und 12. Schuljahr für Ihr Kind mit Behinderung? Aus dem wird ja eh nichts. Ja. Und wenn man das von einem ranghohen Politiker hört, dann weiß man, okay, da ist einfach noch viel Aufklärungsarbeit vielleicht nötig oder das ist einfach, glaube ich, das Schwerste, die Haltung der Menschen zu ändern und ihnen auch zu zeigen, hey, ihr müsst keine Angst haben und das ist einfach eine Bereicherung für alle. Ja. Und außerdem, wenn es im schulischen Leben oder im Kindergarten nicht stattfindet, dann ist es ja total kontraproduktiv, weil wenn man dann nach der Schule rausgeht ins Leben, dann ist halt das Leben nun mal divers. Und wenn man so quasi das erste Mal einen Mensch mit Behinderung sieht, mit 18, dann denkt man sich, huh. Aber wenn das immer schon ganz normal ist, dass einfach in der Schule auch Kinder und Jugendliche sind, die halt vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen, dann ändert das einfach was. Ja? Und dann hat man ein ganz anderes Bild, nämlich das Bild, dass es halt das der Wahrheit entspricht, nämlich die Diversität, die ist ja da. Ja?
Genau, die Diversität ist da und trotzdem ist der Alltag, auch trotz 11. und 12. Schuljahr, von einem Kind mit Behinderung anders als von einem Kind ohne Behinderung. Zum Beispiel ist die Freizeitgestaltung einfach eine ganz andere. Magst du mal erläutern, was dich stört? Du hast das im Vorgespräch so schön erklärt. Man wird halt einfach nach der Schule mit dem Bus abgeholt und es fehlt einfach dieses, hey, kann auch der Thomas draußen mit mir spielen gehen, so ein leichter Umgang von Jugendlichen. Was hättest du da gern eigentlich als Idealvorstellung? Wie könnte eine Freizeitgestaltung aussehen?
Ja, ich glaube, das ist halt so unterschiedlich, weil dann wahrscheinlich jeder Jugendliche oder jede Jugendliche einfach einen anderen Bedarf hat, aber ganz grundsätzlich, wenn die Schule inklusiv ist, dann würden sich vielleicht andere Jugendliche melden und sagen, hey, komm, ich nehme dich einfach mit. Oder es würde vielleicht jemand kommen und die Jugendlichen würden mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn nach Hause fahren und nicht mit einem kleinen Behindertenbus, ja, ich sage es jetzt mal so, also diese Fahrtendienste, wo man sie dann einfach auch gar nicht sieht im öffentlichen Raum. Das ist ja auch eine systemische Diskriminierung, finde ich. Und dann könnten vielleicht einfach auch Jugendliche, die keine Beeinträchtigung haben, in Form von eines Buddy-Systems oder so sagen, komm, du gehst halt mit, ich kenne ja deine Bedürfnisse eh schon aus dem Klassenalltag, die nehmen dich mit irgendwie in den Park oder zum Eisessen oder ich weiß nicht was, zum Fußballspielen, auch wenn der Jugendliche vielleicht nicht so gut Fußball spielt wie andere, aber es geht einfach um dieses Dabeisein, weil die gehen halt jetzt nun mal nicht raus und gehen in den Park, sondern da ist ja immer eine Betreuung dabei, entweder in Form der Eltern oder von irgendeinem Trägerverein oder weißt du was ich, bei uns ist es meistens irgendwie ein Sportstudent, weil unser Sohn halt echt viel Action möchte. Aber dann fällt halt auch dieses Kennenlernen von Mädchen weg oder Jungs und diese Begegnung einfach mit anderen, wo man sich verliebt oder auch, ich weiß nicht, einfach heimlich eine raucht oder... Das ist jetzt alles total weit weg, ja. Also das sind alles so Dinge. Mein Sohn zum Beispiel, der hat da total Lust drauf, ja. Also ich war jetzt vor kurzem mit ihm bei einem Konzert und das war im Keller unten am Praterstern und dann hat er sich an der Bar ein alkoholfreies Bier bestellt und das war für mich so, okay, er weiß, dass es das gibt. Und ich wusste das überhaupt nicht und er war so wahnsinnig cool mit seiner Flasche in der Hand, weil er halt gesehen hat, okay, die anderen haben halt auch diese Flaschen in der Hand, ich will das auch. Und habe ich ihn auch gefragt, woher er weiß, das ist alkoholfreies Bier und so, bla bla. Also hat er offensichtlich irgendwo mitgekriegt, aber das war so einfach, wie er auch die anderen Personen angeschaut hat und in dem Fall halt natürlich auch Frauen und mir dann gesagt, schau, die ist hübsch und die ist hübsch und die ist hübsch. Und einfach total übergegangen vor Energie, weil da halt einfach viel los war. Und er liebt Musik und ja, solche Erlebnisse ist halt auch blöd, wenn er die dauernd mit seiner Mutter machen muss. Ja. Also ich würde mir wünschen und ich glaube, es würde sich automatisch ergeben, wenn es ein inklusives Schulsystem gibt, glaube ich, müsste es auch in Form so eines Buddy-Systems ein bisschen eine inklusivere Freizeitgestaltung geben. Mein Sohn war zum Beispiel eigentlich noch nie auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Und er macht halt immer eine und da müssen dann halt auch die Eltern mitkommen oder das ist halt echt auch nicht einfach. Ja. Also es nimmt ganz viel Zeit auch ein für die Eltern, obwohl er jetzt schon 16 ist und eigentlich sich ein bisschen lösen möchte und allein in die Schule gehen möchte, aber ab wann erlaubt man das? Weil was ist, wenn er unterwegs einen Epi-Anfall hat? Ja? Und da sind halt die Ängste immer von den Eltern und er ist eigentlich mutig, aber dann auch wieder ängstlich. Und also ich würde mir wünschen, dass das auch anders gehandhabt wird jetzt in Form von Unterstützung der Eltern. Ja, aber im Endeffekt bin ich der Meinung, wenn es ein inklusives Schulsystem gibt, dann ergibt sich das wahrscheinlich viel leichter. Da sind es nicht immer nur Gruppen und Vereine, die halt was veranstalten für die Kinder mit Behinderung, weil dann sind sie ja alle wieder eh unter sich, ja? Sondern es muss einfach diese Mischung aus unterschiedlichsten Menschen geben, die ja auch ganz normal wäre eigentlich.
Du hast schon erwähnt, dass auch dein Sohn Ängste hat, irgendwie vielleicht allein zur Schule zu gehen, vielleicht auch nicht. Kann man ja probieren. Auch du hast im Vorgespräch gesagt, dass es, wenn es um die epileptischen Anfälle zum Beispiel geht, bei dir früher Ängste bestanden haben und du aber das aufgearbeitet hast und das geschafft hast. Wie war das für dich, das zu lernen erstmal, dass es das gibt, wahrscheinlich als er noch klein war, und dann damit durchs Leben zu gehen? Wie hast du das für dich verarbeitet?
Also ich würde sagen, ich habe das nicht verarbeitet. Ich arbeite da regelmäßig dran, weil das waren einfach so viele, so schwere Anfälle. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war ich glaube ich 17 Mal mit ihm im Krankenhaus. Und wenn man dann echt, das so ein einstündiger epileptischer Anfall ist und man muss einfach den Notarzt rufen, und weil man das allein nicht mehr handeln kann. Und dann immer mit dem Notarzt weg und das andere Kind quasi mehr oder weniger zurücklassen. Und dieser Adrenalinschub auf der einen Seite und die Angst, dass das Kind stirbt auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals irgendwie weggeht, so quasi aus den Zellen rausgeht. Aber das war ein Mitgrund, warum ich mir dann bei der vielen Psychotherapie auch gedacht habe, ach, das studiere ich jetzt mal. Ist eh viel zu viel gerade, aber habe ich halt mal angefangen. Keine Ahnung, ob das je fertig wird. Aber diese Ängste, die habe ich in abgeschwächter Version natürlich jetzt, wo er viel weniger Anfälle hat, noch immer. Also wenn er irgendwie da sitzt und ins Leere schaut, oder dann denke ich mir sofort, okay, ist jetzt was? Also man ist eigentlich ständig in einem Art Alert-Modus. Ich schlafe zum Beispiel extrem schlecht, weil ich immer mit so einem offenen Ohr irgendwie schlafe. Ich kann schlecht einschlafen. Ich habe echt Schlafprobleme quasi. Und ich bin jetzt viel relaxter zwar, aber ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Das Einzige, was wirklich sich verändert hat, ist, dass ich anderen Personen total vertraue, den Pädagoginnen in der Schule und anderen Betreuerpersonen, die halt mit ihm unterwegs sind, weil ich einfach gelernt habe, okay, man stirbt nicht, er stirbt nicht, er ist nie gestorben, aber ich hatte früher diese Angst schon. Und da bin ich jetzt, glaube ich, das ist zumindest mal ein Schritt, den ich geschafft habe, aber ich weiß nicht, ob das jemals total aufhört. Vielleicht dann, wenn er ausgezogen ist und woanders wohnt und jetzt mal eine Zeit lang vielleicht keine Anfälle kommen, weil dann heilt vielleicht einfach die Zeit.
Und dein aktuelles Thema mit einem 16-jährigen Kind, das hätten auch Menschen mit einem Kind ohne Behinderung, ist eben der Umgang in der Gesellschaft als Jugendlicher, unter anderem eben auch mit Sexualität, sich selbst zu entdecken. Und du hast vor allen Dingen etwas sehr Spannendes erwähnt, nämlich, dass man lernen muss, Grenzen zu setzen. Und zwar eben nicht nur, dass die Kinder das lernen müssen, sondern auch man selbst als Erwachsener. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das für dich ist?
Also es gibt dann so einen Moment, wo der Anton mich mal umarmt hat. Und dann habe ich irgendwie gespürt, das ist eine andere Art von Umarmung. Ja? Also man spürt dann schon ganz genau, das geht jetzt in eine andere Richtung und das ist irgendwie nicht gut. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir da irgendwie Grenzen setzen. Und ich muss sagen, in der Schule gibt es auch so Sexualitätsworkshops, die echt den Kindern, wo den Kindern super vermittelt wird, auch das zum Thema Übergriffigkeit und so, das machen sie ganz, ganz toll. Und mir hat dann eine Freundin erzählt, dass auch sie in einem Workshop quasi gelernt hat, dass auch sie natürlich Grenzen setzen muss ihrem Kind gegenüber. Und da haben wir dann drüber geredet. Und dann habe ich auch bemerkt, ja, krass, also dadurch, dass man das Kind ja unterstützt, beim Anton zum Beispiel muss man einfach schauen, ob er sich wirklich gut gewaschen hat oder so. Und da ist er ja einfach auch nackt. Ja. Und einfach da nicht reinzuplatzen ins Badezimmer, wenn er in der Badewanne ist, sondern auch zu klopfen und auch wirklich noch mehr zu schauen, dass er das selber machen kann. Ich weiß, das ist bei vielen ja motorisch nicht möglich, aber bei ihm ist das möglich. Und da muss ich auch mich echt oft zurücknehmen und sagen, hey, also ich will auf der einen Seite, dass er mir nicht zu nahe kommt oder eine Grenze überschreitet, aber dann darf ich das auch nicht machen. Ja. Und er umarmt mich derzeit extrem viel, weil er einfach dieses Nähebedürfnis hat. Und da muss man halt immer wieder sagen, du, ich möchte das und das nicht beim Umarmen oder ich verstehe, dass du das brauchst, aber ihm halt erklären, dass er das dann später vielleicht oder hundertprozentig mit einer Freundin machen wird. Und er ist da oft auch ganz traurig und weint deshalb und sagt, hey, wie lange dauert das noch? Wann habe ich endlich eine Freundin und ich will küssen und ich will dies und jenes machen? Ja. Und das ist nicht so einfach, weil er mir da irgendwie leid tut. Auf der einen Seite, weil ich ihm das ja extrem wünsche. Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass er vielleicht tatsächlich mal übergriffig ist. Und dann denkt man an so Sachen wie, oh, man muss ja schauen, dass er keine Kinder zeugt oder was weiß ich. Ich meine, da ist er urweit weg davon, weil er ja eh nie allein ist mit jemandem. Aber das sind alles so Gedanken, die man sich macht, wie wird das später mal sein und so. Ja. Und ja, also da denke ich gerade urviel drüber nach und da versuche ich ihm auch zu sagen, dass es einfach für andere Menschen nicht so leicht ist, wenn er so ganz offen sagt, was er denkt. Also wenn er halt mit Mädels zusammensteht, Freundinnen seiner jüngeren Schwester, ist es halt für die urpeinlich, wenn er sagt, ja, also sein größter Wunsch ist es, mit einer Frau nackt im Bett zu liegen. Dann ist es für die jüngere Schwester urgrinch und irgendwie die Mädels denken sich, Hilfe. Und er denkt sich, oh mein Gott, wieso sind die nicht nett zu mir oder wieso schauen mich die so an? Weil er sagt halt, was er sich denkt. Das kommt einfach ungefiltert. Ich meine, so ziemlich alle 16-Jährigen denken sich das, aber er sagt es halt, ja, und das versteht er halt nicht. Und da muss man halt irgendwie einen Weg finden. Und es gibt Gott sei Dank diverse Vereine und Gruppen, die sich formiert haben und wo so Begegnungen möglich sind. Und da werden wir jetzt diesen Sonntag das erste Mal das ausprobieren, wo er auch allein bleiben kann. Und es wird super spannend. Also ich würde am liebsten wahrscheinlich irgendwo in der Ecke sitzen und zuschauen. Und ich wünsche ihm, dass er seinen ersten Kuss haben kann. Und ja, also so schnell geht es vielleicht nicht. Aber das sind halt so Themen, womit die ganze Familie auch zu tun hat, weil eben seiner jüngeren Schwester ist es peinlich. Und mein Mann und ich überlegen uns halt, wie wir ihm da helfen können. Ja. Ohne ihm zu nahe zu treten quasi.
Ja, danke für diese Offenheit. Das ist ein super spannendes Thema, das eben fast immer tabuisiert wird und genau auch bei vielen Leuten, denke ich, Ängste auslöst, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Da ist ja doch dann der Mut da, der vielleicht dann gefehlt hat, Politikerin zu werden, der Mut zu anderen Dingen in deinem Leben.
Also der Mut hätte ja nicht gefehlt, aber die Lebensumstände haben es halt damals vielleicht nicht zugelassen. Ich habe einfach ganz lange damit gehadert und jetzt weiß ich, dass das überhaupt nicht bringt. Und die Initiativen, die wir da jetzt setzen, auch mit Inklusion Österreich, die sind eh voll mein Ding. Und da kann ich diese Kampfbereitschaft sehr gut ausleben.
Sehr cool. Vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, die ich allen Gästen stelle, die hier sind im Podcast. Wenn du zurückdenkst auf das Ganze, was du erlebt hast, was du gelernt hast, an unglaublich vielen Punkten und du bist in der Situation, dass die Versicherung gerade sagt, boah, nee, nach der Geburtsgeschichte, euch können wir auf jeden Fall nicht versichern. Und in deinem Leben ändert sich gerade auf einen Schlag generell total viele Sachen. Und wenn du dahin zurückdenkst, was würdest du jetzt mit deinem Wissen dir selbst mit auf den Weg geben?
Ich weiß nicht, vielleicht mehr Vertrauen in das, dass es einen guten Ausgang haben wird und dass ich nichts versäume, sondern dass mich das halt auch zu der Person macht, die ich jetzt bin. Mir mitgeben. Ich würde mir schon mitgeben, dass ich teilweise mutiger bin, mich gegen etwas zu stellen, wenn ein Arzt irgendwie blöd kommt oder so, und dass ich früher schon vielleicht ein bisschen auch meine Fäuste ausfahre. Und finde ich irgendwie schwierig. Also nicht ungeduldig sein, einfach, ich bin ein super ungeduldiger Mensch und das kann man überhaupt vergessen mit einem Kind mit Behinderung. Und dass das so schöne Momente einfach gibt, die da zurückkommen, die dann halt echt alles andere teilweise oder vieles andere aufwiegen. Ja, aber ich mag mich jetzt zum Beispiel, das klingt jetzt komisch, eigentlich lieber als vor 20 Jahren oder so. Eigentlich hätte ich mir damals schon auf die Schulter klopfen können und sagen können, hey, du wirst das schon hinkriegen, du wirst das super machen, und weil so war es einfach auch. Und mein Sohn ist ein großartiger junger Mann geworden. Und das inklusive Setting, das er in der Gesellschaft nicht hat, das habe ich mit viel Schweiß und Aufwand ihm innerhalb der Familie und unseres gesellschaftlichen Lebens sicher geben können. Ja, also, ja, ich glaube, ich würde mir eher mitgeben, hey, du kriegst das hin und achte einfach auf dich selber, weil das habe ich halt ganz oft nicht getan. Das ging mir auch dazwischen wirklich gar nicht gut. Deshalb, weil man sich so auf das Ding konzentriert quasi, als mehr auf sich selber. Ja, und die Ressourcen dann halt doch irgendwann mal zu Ende gehen und die Energie einfach dann echt fehlt. Und das sollte man echt nicht vergessen. Also man muss, wenn man es irgendwie schafft, ein Setting zu machen, dass man selber auch dazwischen ausrastet oder so. Ich meine, das ist so ein Wort, das gibt es bei uns ja irgendwie gar nicht. Aber das hätte ich mir, glaube ich, mitgegeben, dass ich auch auf mich achte.
Das sind doch sehr schöne und ermutigende Worte so zum Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du zu Gast warst in dieser Folge. Vielen Dank dir, Karin.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge mit Karin. Mit ihr habe ich über die Pubertät ihres Sohnes gesprochen und wie es ist, in jungen Jahren einen Traum aufzugeben und später aber mutig und stark gesellschaftspolitisch aktiv zu sein. Alle Infos zum Verein Inklusion Österreich verlinken wir in den Shownotes. Wir bedanken uns beim Verein Tunext Inclusion für das Sponsoring dieser Folge. Ich sage Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Valerie.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.